In der 34. Folge unseres Podcasts reden wir ganz, ganz kurz über die Gamescom 2026. Wir reden über die State of Play von Sony und wir reden über direkt zwei Nintendo Directs, die es im September gegeben hat. Im Deep Talk reden wir dann über Eifersucht und was das mit unserem Leben zu tun hat. Herzlich willkommen bei Faith in Pixels. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei Faith and Pixels. Dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between. Yes, 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 endlich wieder eine neue Folge Faith and Pixels und endlich kann auch ich wieder mit dabei sein. Die letzte Folge habe ich ja aussetzen dürfen, weil es ja einfach ehrlich gesagt noch in meiner Elternzeit war. Ich habe jetzt letztens auch im Stream mal darüber gesprochen, dass ich ja eigentlich noch Elternzeit hatte bis zum 8.9. und irgendwie trotzdem viel bei Faith and Pixels aktiv war. Genau, deswegen war meine letzte Podcast-Folge eine, in der ich ausgesetzt habe. Aber jetzt bin ich wieder am Start und die große Konstante unseres Podcasts ist auch wieder mit am Start. Der liebe Robin ist da. Hallo, hallo und hallo. Yes.
Hi, schön, die Konstante zu sein.
Du bist die eine Konstante.
Also seit der Sommerpause stimmt das ja, ne? Ich war ja immer dabei und ja, ist mir gar nicht aufgefallen, aber es stimmt, ja.
Ja. Ja, wenn du die große Konstante bist, bedeutet das natürlich auch, dass eine Person fehlt, nämlich der liebe Maxi, der ist im Urlaub. Ich weiß gar nicht, weißt du, wo er Urlaub macht? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo ist er im Urlaub.
Irgendwo wird er hoffentlich sein. Also.
Ja, ich hoffe, es geht ihm da gut und er lässt die Sonne auf seinen Astralkörper scheinen und kommt braun gebrannt aus dem Urlaub wieder zurück. Deswegen sind wir heute mal nur zu zweit in trauter Zweisamkeit unterwegs und haben eine wirklich, wirklich sehr, sehr spannende Sendung vor uns. Ich freue mich sehr, mit dir über diese Sachen zu reden. Ich habe auch hohen Redebedarf, aber erstmal die wichtige Frage, wie geht's dir denn, Robin? Wie ist denn dein Leben gerade so? Was machst du gerade so? Wie weit bist du bei Assassin's Creed Black Flag? Das sind ja die Fragen, die ständig auch im Stream gestellt werden. Wie weit ist Robin bei... Nein. Spaß.
Ich wollte gerade fragen. Ich hätte mich sehr geehrt gefühlt, wenn ich so in Erinnerung geblieben wäre. Also jetzt heute ist ein wirklich stressiger Tag. Ich bin um 6:30 oder so aufgestanden nach nur 5,5 Stunden Schlaf. Habe mich an die Arbeit gesetzt, war schon in einer Dienstbesprechung, bin von dort aus nach Hause gehetzt, habe mir ganz, ganz schnell ein Brot einverleibt auf dem stillen Örtchen und bin direkt hier in die Besprechung gegangen. Also es ist wirklich ein Termin jagt den nächsten irgendwie. Und insofern ist das jetzt heute ja nicht so der tollste Tag, auch wenn die einzelnen Termine natürlich alle wunderschön sind, so, ne? Aber das ist ja keine Frage. Nein, aber so sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also mir geht's gut.
Schön.
Genau, aber zu der Frage, wie weit ich bei Assassin's Creed Black Flag Resynced gekommen bin, also seit den Ferien, seit den hessischen Sommerferien, die jetzt seit exakt einem Monat rum sind, habe ich, glaube ich, 3 Stunden gespielt.
Oha, das ist natürlich also viel zu wenig.
Ich bin jetzt bei 35 Stunden Spielzeit irgendwie so und also viel zu wenig. Ich schaffe das, also es ist verrückt. Ich möchte so gerne spielen. Ich weiß nicht. Das ist ja immer das alte Lied, ne? So, ich finde die Zeit nicht dazu. Ich frage mich immer, woher du die Zeit findest, ehrlich gesagt, Gruben. Aber das ist jetzt eine andere Frage.
Genau, witzig, aber tatsächlich frage ich. Schade. Tatsächlich frage ich mich bei dir aber manchmal auch, was du überhaupt mit deiner Zeit machst. Also jetzt nicht auf Faith and Pixels bezogen, sondern ich frage mich manchmal, warum du keine Zeit hast zu zocken. Aber das können wir ja mal in einem anderen Podcast besprechen, wie so unsere Tage so aussehen. Schön auf jeden Fall, dass es dir an sich gut geht und dass du erstmal wohlgenährt hier bei uns im Podcast bist. Ja. Mir geht's auch sehr gut. Ich bin jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen jetzt am Donnerstag ausnahmsweise mal auf, sonst nehmen wir ja so 3-4 Tage vorher auf, aber wegen der Directs und allem, was so passiert ist, nehmen wir einen Tag vorher auf und ich bin am 9.9. wieder in die Arbeit gestartet und habe ein volles E-Mail-Postfach und viele Dinge, die so auf mich warten. Aber ich bin sehr froh und dankbar, dass wir auf der Arbeit, wir hatten ja in der ersten Jahreshälfte das große EC-Festival, wo ja auch ein einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen waren. Und wir sind ja von der Arbeit her umgezogen. Ich bin sehr froh, dass jetzt in der zweiten Jahreshälfte, also in den kommenden 300 Monaten, so große Projekte nicht anstehen. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Arbeit und auf die Dinge, die da kommen. Ich hatte heute Morgen schon einen Videocall bezüglich einer Evangelisation, wo ich mit am Start bin, mit Studierenden. Da freue ich mich schon sehr drauf, auf alles, was so bei Faith in Pixels so ansteht. Genau, also ich bin wieder da, ich bin wieder zurück in der Arbeit, habe dadurch auch wieder mehr Zeit für Faith in Pixels. Und da freue ich mich auch sehr, sehr drüber. Und auch sonst geht's mir sehr gut. Ich bin gesund und munter und meiner Familie geht's auch sehr, sehr gut.
Schön.
Yes, aber was ja auch vor kurzem war, oder kein Aber, und was vor kurzem war, und was wir aber noch nicht hier in diesem Podcast irgendwie erwähnt haben, ist ja, dass wir auf der Gamescom waren und da die Information an euch, liebe ZuhörerInnen, dass am 18.09., also zum Zeitpunkt der Aufnahme dann in einer Woche, eine Spezialepisode von Faith in Pixels, dem Podcast, rauskommt, wo wir intensivst und lang und breit über unsere Eindrücke der Gamescom sprechen, also so Highlights, Lowlights, also alles, was ihr euch da so wünscht, wie für uns die Gamescom war, warum Maxi plötzlich bei den Recap-Videos nicht mit am Start, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, da fehlt ja jemand von uns. All das werden wir da besprechen, aber zumindest jetzt einmal ganz kurz von dir, Robin, so das Blitzlicht. Wenn du jetzt so an die Gamescom denkst, an die Zeit, es wird 2 Wochen, für mich fühlt es sich schon viel, viel länger her an, aber es war erst vor 2 Wochen.
Ja.
Was ist so dein kurzes Fazit? Was sind so die ersten Gefühle, die so bei dir so hochkommen, wenn du an die Gamescom von vor 2 Wochen denkst?
Ja. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir als Pressevertreter dort sein durften und daher schon am Mittwoch auf der Veranstaltung sein konnten, weil das alles wesentlich entspannter gemacht hat. Also die Menschenmassen, die sich von Donnerstag auf Freitag dann auch noch wesentlich gesteigert haben, das war mir schon irgendwie fast zu viel, muss ich sagen. Ja. Also ich habe die Vorzüge dieser Sonderstellung, so nenne ich es jetzt einfach mal, wirklich genossen, dass wir da also bei fast keinem Spiel irgendwie wirklich lange stehen mussten, dass wir da auch ja wirklich auch die großen Titel, an bei denen Leute wahrscheinlich so 4-5 Stunden anstellen mussten oder so, um da irgendwie was zu sehen, dass wir das innerhalb kürzester Zeit irgendwie wirklich erledigen konnten und dadurch einfach wahnsinnig viel gesehen haben. Und das ist wirklich so das, wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Ist cool. Ein, vielleicht, also ich mache jetzt so einen Pass auf, so von wegen Zweiklassengesellschaft, so Pressevertreter oder Fachbesucher und keine Fachbesucher.
Oder Content Creator, also da gab es ja auch einige Posts auch zu, wie Content Creator und Content CreatorInnen so auf der Gamescom behandelt werden, wie bevorzugt,
Ja, genau. Also das tut mir sehr leid, aber ich genieße die Vorzüge tatsächlich einfach sehr, muss ich sagen. Ja. Welche, was ist dir hängen geblieben? Wie denkst du an die Zeit zurück?
Also ich würde jetzt so für mich auf jeden Fall das Fazit ziehen, was wir auch schon mal so im Gespräch hatten. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gesteigert, finde ich so. Also es ist eine Steigerung in dem, wie wir auch auf der Gamescom agiert haben, wie wir Content gemacht haben, wie wir das Ganze angegangen sind so. Was ja bei mir dann coolerweise zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich tatsächlich bei CD Projekt Red im Businessbereich eine Präsentation zu Songs of the Past hatte, was für mich so ein Bild dafür ist, dass sich was gesteigert hat. Aber so am coolsten fand ich tatsächlich so das Miteinander mit Dame, Flolle und Patrick. Also irgendwie so dieses, dass wir so wirklich als so eine Gruppe da waren und wir durften ja bei einem gemeinsamen Freund von uns, bei einem gemeinsamen Bekannten in der Wohnung auch sein, dass wir da abends dann noch gesessen haben und wir haben ja gezockt, wir haben ja einen Livestream gemacht, wir haben einfach tolle Gemeinschaft gehabt. Das fand ich schon sehr, sehr toll. Das hat für mich so die Zeit extremst schön gemacht. Irgendwie, wir haben nicht alles die Tage über zusammen gemacht, so im Gegenteil. Wir waren eigentlich auch viel immer wieder auch so einzeln unterwegs. Aber irgendwie, ich hatte schon so das Gefühl, wir waren so eine Gruppe und das fand ich einfach sehr, sehr nice. Und danke auch wirklich auch von meiner Stelle nochmal an evangelisch.de. Ich durfte ja auch einen Rückblick, Ausblick schreiben, mit dem würde ich einfach auch mal jetzt schon mal in die Beschreibung dieser Folge mal packen. Lest da gerne mal rein, da habe ich vor allen Dingen auch viel über Gate Zero geschrieben, aber auch über anderes, auch über dein tolles Interview zum Beispiel. Aber genau, das wird jetzt zu weit, ich will jetzt gar nicht zu weit, genau. Egal,
es war toll.
Da sprechen wir noch drüber. Es war wirklich richtig, richtig, richtig cool. Und genau, auch danke an Dame, an Patrick, an Flolle, an diese Gemeinschaft, die wir da hatten. Das war sehr schön. Und von mir aus könnte jetzt schon wieder Gamescom sein. So, das war schon auch sehr, sehr nice.
Cool.
Genau, was bei Gamescom ja irgendwie leider immer so fehlt oder was da nicht so richtig kommt, sind so krass neue Ankündigungen. Und das hat mir schon bei der Opening Night Live gefehlt. Aber das hat sich jetzt die letzten Jahre etabliert. Die großen Publisher Sony und in dem Falle Nintendo packen die spannenden, richtig neuen Dinge dann weder auf die Messe selbst, also sie sind dann nicht anspielbar. Und vor allen Dingen gibt es auch in der Opening Night Live keine neuen Trailer oder irgendwas, sondern eben die eigenen Formate der jeweiligen Publisher, in dem Fall die Sony State of Play und, wie auch schon gesagt, die Nintendo Direct. Und beides wollen wir mal kurz hier auch Revue passieren lassen. Denn in den letzten zwei Wochen seit dem letzten Podcast gab es eben beides, eine Sony State of Play und eine Nintendo Direct. Robin, du hast dich jetzt ein wenig auch mit der State of Play beschäftigt. Was war denn da? Ja. Gab es da ein Highlight? Gab es da ein Lowlight? Wie ist so deine, dein Gefühlszustand?
Ja, also tatsächlich hat mich die State of Play nicht überzeugt, so was die Spiele angeht. Also ich habe bei keinem Spiel so gedacht, boah, das muss ich jetzt unbedingt haben, unbedingt anzocken. Da hatte Nintendo was ganz anderes noch. Parat. Was ich tatsächlich, und das spricht vielleicht jetzt auch Bände, wie ich die State of Play empfunden habe, was ich tatsächlich am attraktivsten fand, waren die GTA 6 Controller, muss ich sagen. Die fand sehr cool designt. Ich brauche nicht unbedingt diese Palmblätter auf den auf den Griffen, aber ich finde diese Farbgebung mit Weiß und diesen Perlmutt-Effekt blau, also das finde ich schon sehr, sehr nice so. Genau. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Wenn das mein Highlight ist, sagt das ja schon vieles aus. Aber vielleicht geht es dir ja ganz anders. Also was ist dein Highlight? Was ist dein Lowlight? Gibt's da was?
Ja. Also ich, mir geht es ähnlich. Ich war ehrlich gesagt felsenfest davon ausgegangen und fühle mich fast schon ein bisschen getrollt von Sony, das was Neues zu Naughty Dog und dem Spiel Intergalactic The Heretic Prophet kommt, weil, ist so eine kleine Randnotiz, aber zwei Tage vorher hat die Schauspielerin Tati Gabrielle, die spielt die Hauptdarstellerin Jordan in diesem Spiel, was schon auch heiß erwartet wird, es gab da vor 2 Jahren den ersten Trailer, hat tatsächlich auch bei Social Media ein Bild geteilt, dass die Cinematic-Aufnahmen, also das heißt so Motion Capturing und sowas, abgeschlossen sind bei dem Spiel. Und das heißt, das Internet ist natürlich heiß gelaufen und hat gedacht, okay, wenn die kurz vorher so einen Post macht, dann wird es doch garantiert irgendeinen Trailer geben. Turns out, es gab keinen Trailer dazu. Und allgemein fand ich auch, gab es wenig so wirklich richtig Neues. Es gab zwar neue Spiele, zum Beispiel Rhapsody in Scarlet möchte ich da erwähnen. Ein Spiel, was in den 1920er Jahren spielt und schon ganz interessant aussah irgendwie. Aber so von diesen ganz großen neuen Titeln, die Sony ja auf jeden Fall irgendwo im Köcher hat, die sind halt irgendwie ausgeblieben. Und deswegen fand ich es tatsächlich eher auch ermüdend. Ich habe mich sehr über Keeper gefreut. Ist auch kein neues Spiel. Das ist schon letztes Jahr rausgekommen für Xbox. Von Double Fine entwickelt, das legendäre Studio um Tim Schäfer, ein langjähriger Entwickler, ein sehr toller Entwickler. Die sind jetzt übrigens auch bei Kickstarter. Also guck mal, Double Fine, eines meiner Lieblingsentwicklerstudios, habe ich mir direkt für die PlayStation 5 dann für 15 Euro gekauft. Ein tolles Spiel. Die Lego PlayStation sah irgendwie ganz nett aus. Ich fand Gundam Rogue Orbit noch am spannendsten, weil es mich an Zone of the Enders, Second Runner, erinnert hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist schon ein sehr altes Spiel, ich glaube vor 25 Jahren.
PlayStation 2.
Genau.
Das war das Spiel, was ich, oder die Spielereihe, die ich eigentlich super, super gerne auf der PlayStation 2 damals spielen wollte, weil ich damals auch so voll im Neon Genesis Evangelion Fieber war und so und Ghost in the Shell und was weiß ich was, auch wenn da jetzt weniger Mechs drin vorkommen. Aber das sah schon einfach Hammer aus damals.
Das sah Hammer aus, ja.
Klassenkameraden haben das gespielt und ich war so neidisch.
Ja. Fühle ich sehr. Ich glaube, das ist tatsächlich dem Spiel der Trailer, den ich mit am häufigsten in meinem Leben geschaut habe, weil der Trailer damals so unfassbar gut war. Der war damals auf einer DVD von GamePro. Das war die Zeit, in der so Spielemagazine noch DVDs mitgegeben haben. Richtig nice. Genau, und Rev Noir, das ist so ein neues JRPG von Konami. Hat mich an Xenoblade erinnert, das sah ganz nice aus. Aber insgesamt auch jetzt Wolverine wurde auch wieder was gezeigt. Das kommt jetzt nächste Woche schon raus, wo ich dachte, come on, da muss ich jetzt nicht nochmal einen Trailer zu sehen. Mhm. Ich habe das schon vorbestellt, ich werde es spielen. Und auch, sage ich mal so hier zwischen uns, auch Final Fantasy, ich muss sagen, ich verstehe einfach nicht, warum so viel Zeug noch zu Final Fantasy gezeigt wird, weil die Leute, das ist der dritte Teil des Remakes, die Leute, die das spielen und kaufen, die kaufen das sowieso. Und ich habe das Gefühl von diesem dritten Teil, also Revelations, die Ankündigung, wann das Spiel kommt, die gab es ja schon bei der Opening Night Live. Ich muss nicht mehr von diesem Spiel sehen. Ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel von dem Spiel gesehen. Und wenn das so, das war ja der große Rausschmeißer der State of Play, wenn der große Rausschmeißer ist, noch mehr Gameplay von diesem Spiel zu zeigen, klar, da war ja dieses Klassensystem so im Vordergrund, da habe ich abgeschaltet, ehrlich gesagt. Ich habe nicht ausgeschaltet und habe was anderes gemacht, weil ich gemerkt habe, Final Fantasy nervt mich fast schon irgendwie, weil es so omnipräsent ist. Und ich frage mich, warum? Weil, wie gesagt, die Leute, die es kaufen, also haben wir ja auch Patrick und Maxi zum Beispiel, aber auch Flolle. Flolle und Maxi wollen das ja gemeinsam nicht streamen, aber spielen. Patrick hat sich schon im Stream aufgeregt, weil er während der Zeit in Japan ist, wenn das rauskommt. Die sind sowieso hyped, die sind sowieso hooked so. Und da verstehe ich nicht so ganz, warum das noch so enorms viel Platz einnimmt, auch bei so einer State of Play. Es ist ein tolles Spiel, ohne Frage, aber für mich ist es fast schon tot gezeigt irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich habe da so viel von gesehen.
Genau, deswegen vielleicht muss man einfach im Gespräch bleiben, so immer wieder erinnern, im Kopf bleiben. Ich glaube, Aufmerksamkeit ist ein krasses Gut geworden, um das Menschen und Unternehmen hart kämpfen. So, und ich glaube, darum geht's. Auch wenn bei vielen, wie du sagst, die Kaufentscheidung wahrscheinlich schon längst getroffen ist und niemand fängt auch jetzt mit dem dritten Teil an.
Ja, genau.
Sondern würde dann ja wahrscheinlich eher auf die auch inzwischen meist günstiger ersten Teile zurückgreifen.
Ja.
Aber ja.
Ja, da bin ich gespannt. Also ich habe es mir jetzt nicht vorbestellt und werde es wahrscheinlich auch nicht spielen. Ich habe Rebirth immer noch hier liegen, also den zweiten Teil davon. Ich bin ehrlich gesagt eher müde. Ich habe das Gefühl, ich spiele das irgendwie in 10, 15 Jahren mal, wenn der Hype und alle, wenn keiner mehr darüber redet, dann kann ich das ganz in Ruhe spielen. Aber ich freue mich natürlich für alle, die da sehr, sehr Hypes drauf sind. Von daher auch mein Fazit eher so meh tatsächlich. Und mit dem Vorzeichen, dass eventuell Naughty Dog was zu Intergalactic zeigt, war ich dann schon auch sehr enttäuscht und bin da sehr ernüchtert irgendwie auch rausgegangen. Anders, das kann ich schon mal sagen, anders als bei den Nintendo Directs, denn da gab es, wie gesagt, zwei Stück. Es gab anlässlich des 40-jährigen Jubiläums, eine unfassbare Zahl, 40 Jahre gibt es schon The Legend of Zelda. 1986 ist da das erste Legend of Zelda Spiel rausgekommen. Gab es eine eigene Zelda Direct und dann einen Tag später eben auch nochmal eine, ich sag mal, normale Nintendo Direct. Lass uns das auch gerne mal so getrennt erstmal handhaben. Wie hat dir denn die Zelda Direct gefallen? Was war da so das, was du so mitgenommen hast?
Ja, also tatsächlich habe ich die nicht komplett geguckt. Die ist ja knapp eine Stunde lang gewesen. Mhm. Wobei, also zumindest ist das jetzt die Länge des YouTube-Videos auf der Nintendo.de-Seite. Aber genau, ich habe relativ viel übersprungen, bis dann endlich mal Gameplay gezeigt wurde, weil mich das ehrlich gesagt am meisten interessiert hat. Ja, und es sieht einfach fantastisch aus. Also, das ist so eine tolle Grafik. Das ist das, was ich mir für The Legend of Zelda Twilight Princess immer gewünscht habe.
Ja.
So, wann kommt das eigentlich, Nintendo? Fragezeichen.
Ja, genau. Ich hätte auch so sehr damit gerechnet, dass das jetzt auch mal angekündigt wird, dass das mal auf die Switch kommt.
Ja. Genau. Ist es nicht. Genau, aber Ocarina of Time hat wirklich eine komplett neue Kosmetik, nenne ich es jetzt mal, bekommen. Und es sieht ganz, ganz toll aus. Manchmal schon ein bisschen zu gut. Also ich weiß nicht, was hältst du von Links Kleidung?
Ja, also ich musste mich tatsächlich auch allgemein so ein bisschen vor allen Dingen an die Gesichter gewöhnen, weil ich da auch nicht so ganz so reingekommen bin. Ich fand seine Mütze, die soll ja, also das ist ja auch in der State of Play, sag ich schon, in der Nintendo Direct auch so gesagt worden, dass jetzt auch die Kleidung, die, wie nennt man das, die Struktur, das Material der Kleidung viel besser erkannt werden kann. Und ich finde, das sieht man bei der Mütze schon auch, aber ich finde es fast schon ein bisschen zu viel, wie die Mütze so, da rankt ja da so richtig was rum und du kannst so richtig das Gewebe so erkennen. Also, ich fand die Umgebungen und die Gegnerdesigns und auch zum Beispiel den Dekobaum, da war ich sofort hooked. Da habe ich sofort gedacht, genau so soll es aussehen. Mhm. Aber auch bei Zelda, da war ich noch nicht so, also jetzt, ich habe es mir jetzt mehrmals angeguckt, den Trailer. Jetzt bin ich schon da auch drin und finde es auch ganz nice, aber es hat einen Moment gebraucht bei mir zumindest, bis ich gesagt habe, ich finde das jetzt auch cool, so, weil es irgendwie schon auch eine gewisse Verfremdung so ist von dem.
Ja.
Ich meine, das ist Nintendo 64-Grafik, ne? Da war nicht viel mit Details so.
Ja, ja.
Aber ich finde schon, es geht deutlich in eine andere stilistische Richtung auch.
Mhm. Ja. Weg vom Comichaften hin zu mehr Realismus so.
Ne? Ja, genau.
Und gleichzeitig bleibt es halt dem Original treu und dadurch ist das irgendwie so eine Mischung, die, ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber ich glaube, da kommt man sehr, sehr, sehr schnell rein.
Ja.
Und
ja.
Die Umgebung sieht einfach halt wirklich atmosphärisch aus. Ich glaube einfach, das wird ein ganz, ganz tolles Remake, Remaster. Ja. Ich weiß gar nicht, was ist es denn jetzt? Ich komme damit ja sowieso immer durcheinander.
Nee, das ist schon ein Remake.
Ja. Und bin sehr gespannt, ob die viel so vom Original verändert haben, weil da besteht ja immer auch die Möglichkeit zu, irgendwie die Story tiefer zu machen oder irgendwie Level-Designs nochmal ganz anders zu gestalten und so weiter. So, danach sieht es erstmal nicht aus, sondern wirklich sehr originalgetreu, aber dafür die Grafik und Modelle und so weiter einfach mega krass überarbeitet und dann die heutige Zeit so angepasst. Ne?
Ja. Sie haben auf jeden Fall bestätigt, dass auch neue Dialoge dazugekommen sind. Also es gibt jetzt in den Cutscenes, in den Zwischensequenzen, gibt es sogar Sprachausgabe. Wenn du aber so normal rumläufst, das ist dann auch im Gameplay gezeigt worden, dann gibt es halt, dass du es lesen kannst. So.
Ja.
Und da haben sie gesagt, dass mehr Dialoge dazugekommen sind, um die Story halt reicher zu machen.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gab diesen einen Take, wo Epona Link so ein bisschen geschubst hat. So nach vorne geschubst hat. Und das war auf jeden Fall auch eine Sequenz, die gab es so nie im originalen Zelda. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich, also Ocarina of Time natürlich, dass tatsächlich auch es angereichert wird an verschiedenen Stellen, um die Story vielleicht tiefer zu machen oder Dinge neu zu verstehen. Es ist auch gezeigt worden, dass jetzt zum Beispiel in Hyrule Stadt, dass du da ja, es gab ja beim N64 gab es da ja keinen Tag und Nacht, im dynamischen Wechsel, sondern du bist rausgegangen, dann ist Tag geworden oder reingegangen, dann war Nacht.
Ja, genau.
Und auch da sollen jetzt neue Routinen, also Tagesabläufe von den Bewohnern drin sein. Also es ist, glaube ich, schon auch was verändert. Das ist kein 1:1 Remake, sondern schon der Versuch, auch das voller zu machen, so würde ich es mal sagen, so reicher zu machen.
Ja. Vielleicht haben
und da bin ich total gespannt drauf.
Ja, an den Comic, also an den Manga-Umsetzungen orientiert. Weil, also ich habe die alle hier stehen von den verschiedenen The Legend of Zelda-Teilen, ist ja bei Tokyo Pop erschienen. Und die haben da schon, natürlich, also Link kann natürlich sprechen in den Comics, wie langweilig wäre es sonst, wenn er da in den Comics schweigen würde. Aber das gibt dem Charakter wesentlich mehr Tiefe. So.
Ja.
Und er muss jetzt nicht in den Spielen sprechen, aber wenn so das Drumherum mehr Tiefe erhält. Ich glaube, das kann auch die Immersion und das Spielerlebnis nochmal ganz anders bereichern.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Ja,
ich fand es allgemein sehr, ich habe es mir in mein eigenes Skript geschrieben, sehr wholesome. Also der Aonuma, der hat ja sehr viel erklärt. Link kann jetzt auch springen. Es gibt jetzt eine dedizierte Sprungtaste. Das war ja auch beim N64 so, dass die Sprünge automatisch an Kanten passiert sind. Du kannst jetzt selber springen. Ich fand das so süß, wie der so das Spiel so erklärt hat, wie so ein Action-Adventure so funktioniert. Und du kannst jetzt auch in die Switch reinpfeifen. Da hat Aonuma sogar selber eine Ocarina in der Hand gehabt und auf der Ocarina was gespielt. Du kannst aber auch einfach so die Switch halten und dann da reinpfeifen. Dann soll das Spiel eben auch das Lied erkennen, was du da vor dich hin pfeifst, zum Beispiel den Song of Time oder das Lied der Zeit oder wie auch immer das nochmal hieß. Mhm. Das fand ich schon alles sehr, sehr nice. Also ich bin auch extremst hooked, muss ich sagen. Also ich fand das sehr, 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 sehr schön. Das hat mich sehr überzeugt. Auch die anderen Sachen, die da rausgekommen sind. Der Pro Controller sieht sehr, sehr nice aus.
Oh
die,
ja, den die Nintendo Switch auch 2. Gerne.
Ja. Aber ich hatte tatsächlich die Sachen im Warenkorb. Ich habe gesagt, das macht einfach keinen Sinn. Ich habe schon den Pro Controller und nein, ich mache es nicht. Aber
kann
ich
kann man den jetzt schon kaufen? Ich dachte, der kommt erst am 27. Oktober raus.
Der kommt am 27. Oktober raus, aber du kannst ihn jetzt vorbestellen. Aber wenn du ihn jetzt nicht vorbestellt hast, ich glaube, dann kriegst du ihn nicht mehr.
Ist schon vorbei.
Glaube ich. Also
zu langsam.
Zu langsam. Ja. Aber ich fand es schon sehr, sehr nice. Und auch diesen, am Ende der Direct kam ja dann dieser Trailer nochmal so mit Zusammenschnitten, wo man auch wirklich vieles auch aus dem letzten Drittel, sage ich mal so, des Spieles gesehen hat. Nicht alles, aber einige Bosse zum Beispiel. Mhm. Und ja, das ist das Spiel mit der Nostalgie und ich bei mir ist voll gekickt und ich habe gemerkt, ich freue mich da sehr, sehr drauf. Ja. Und was ich halt auch noch cool fand an der Direct ist eben die Orchestertour. Es ist auch eine Europa-Tour angekündigt worden mit Start in London. Ich habe explizit nochmal geschaut, es steht wirklich nur, dass der Start in London ist. Also ich hoffe sehr, dass die auch noch nach Deutschland kommen. Ja. Und Krigo und Matthias aus unserer Community, mit denen habe ich schon vereinbart, dass wir auf jeden Fall versuchen werden, irgendwie, wenn das irgendwo in Deutschland ist, dass wir dahin fahren werden, weil das natürlich einfach eine Once-in-a-Lifetime-Chance ist, dieses so ein erstklassiges Orchester, diese fantastische Musik spielen zu sehen. Also da hätte ich schon enorm Bock drauf. Also du weißt, tolle Direct.
Kann ich nachvollziehen. Ich war ja schon mal auf einem offiziellen The Legend of Zelda Konzert, Symphony of Goddesses. Ich habe auch noch das Plakat hier, was ich mir damals gekauft habe. Das war schon sehr fantastisch. Also die Location war nicht so toll, aber wirklich das Konzert selbst, das war ja einfach The Legend of Zelda Feeling pur.
Nice.
Ganz viele Cosplayer auch da gewesen und so, also was das natürlich auch dann wieder cool macht und so. Ne? Ja. Also ja, das war schon sehr nice.
Ja, da habe ich große Lust drauf. Ist halt immer die Frage, was kostet das? Aber das wäre, glaube ich, für mich wirklich was, wo ich sage, da wäre ich bereit, auch vielleicht mehr als 100 Euro auszugeben, weil es wirklich so eine Once-in-a-Lifetime-Chance ist. Und wenn man sogar irgendwie noch Leute aus der Community mit dabei hat, dann wäre es ja richtig nice. Mhm. Hast du noch was zu Zelda oder zu der Zelda Direct zu sagen? Sonst würden wir mal zur nächsten Nintendo Direct springen.
Nee, alles gut.
Okay, einen Tag später, wie gesagt, die andere Direct, die normale Direct. Was war denn da so dein Eindruck? Wie bist du da rausgegangen? Was fandst du da so richtig nice?
Ja, also richtig nice fand ich vor allem so 2-3 Spieleankündigungen, die mich überrascht haben, von denen ich auch bisher einfach nichts wusste. Einmal dieses, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ich habe das tatsächlich ohne Ton gehört oder mir angesehen, Mecha Chameleon oder so, dieses Versteckspiel.
Ja, Mecha Chameleon,
Mecha Chameleon, also finde ich, sieht erstmal ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, also das ist ein Spiel, was man für Online-Streaming programmiert hat, oder? Also das ist doch so offensichtlich, aber es macht, also es hat schon Spaß gemacht, dazu zu gucken. Im Prinzip für die Hörerinnen und Hörer, es geht darum, dass es ist ein Versteckspiel im Prinzip. Ja. Also man hat eine Map, da kann man, läuft man so als kleine Strichmännchenfigur rum und versteckt sich irgendwo und kann sich dann aber anmalen, um mit dem Hintergrund oder dem Boden oder sonst was zu verschmelzen. Und es gibt eine Zeitvorgabe, in der der Spieler, der suchen muss, dann alle finden muss. Und wenn er das schafft, hat er gewonnen. Wenn auch nur ein Mitspieler übrig bleibt, den er nicht gefunden hat, dann gewinnen halt die Leute oder das Team, das sich versteckt hat. So. Und das ist super simpel, aber es sieht schon super witzig aus. Also das als so Community-Game irgendwie ist, also kann ich mir gut vorstellen. Und ist ja auch direkt, war ein Shadow Drop, ne? Also es ist ja sofort erschienen.
So genau, das gibt es schon tatsächlich schon ein bisschen länger auch für den PC und es ist extremst, es ist extremst erfolgreich und es ist schon, wird sehr, sehr viel wurde sehr, sehr viel gestreamt. Ich glaube, der Hype ist da jetzt ein bisschen abgeappt, aber ja, das haben sehr, sehr viele Leute sehr lang und sehr viel gestreamt. Ja. Sieht wirklich sehr, sehr witzig aus. Also der Patrick hat das auch mal bei uns vorgeschlagen, ob wir das nicht auch mal spielen wollen, aber weil ich zumindest gerade so viele Spiele mit anderen Leuten spiele, ist meine Kapazität ja gerade erreicht, aber das sieht schon sehr, sehr witzig aus.
Ja, das spricht noch ein anderes Thema an, also was mein Lowlight so ist, aber ich würde gerne noch auf ein anderes Spiel eingehen, was ich zumindest sehr interessant fand. Onyx the Dark Grip.
Yes, habe ich auch.
Das hat mich so sehr an so alte Nintendo DS beziehungsweise 3DS Zeiten erinnert, wo so richtig experimentiert wurde. Ja, ich habe diese Woche ein Reel auf Instagram veröffentlicht, so meine drei liebsten Adventures und ich hatte auch Another Code beziehungsweise Hotel Dusk Room 215 in der Hand gehabt. So, wer sich noch an diese Nischenspiele erinnert. Wobei, Another Code gab es ja dann tatsächlich auch für die Switch nochmal.
Genau, beide Teile sogar, ne? Also es sind ja zwei Another Code Teile rausgekommen.
Genau, ich habe habe aber nur den ersten gespielt und da wurde so richtig viel mit den zwei Bildschirmen und mit Mikrofon und was weiß ich was herumexperimentiert und das, dieses Spiel, also es ist irgendwie ein Horror-Game, wo man irgendwie, also schon auch irgendwelchen mysteriösen Geschehnissen auf den Grund gehen muss, aber auch irgendwie viel mit der eigenen Psyche zu kämpfen hat und so weiter. Ja. Also es gibt irgendwie so, man kann wahnsinnig werden, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Mhm. Und man muss die Konsole sehr kreativ einsetzen, um da sich vor Gegnern zu schützen oder wie auch immer. Ja. Und das hat mich sehr neugierig gemacht, muss ich sagen.
Ja, same. Kommt auch vom Blooper-Team, also das sind die Leute, die jetzt an dem Silent Hill 2 Remake gearbeitet haben oder jetzt eben auch gerade an Chronos, The New Dawn, also The Medium, auch ein tolles Spiel von denen. Ich mag die sowieso sehr, sehr gerne. Da durfte ich auf der Gamescom ja auch in das DLC reinspielen. Das war ja leider auch eines meiner Lowlights. Aber also finde ich auch super interessant. Ich habe genau die gleichen Assoziationen gedacht gehabt wie du. Ich hatte damals Another Code von dir ausgeliehen und du musstest ja wirklich den 3DS auch manchmal wie ein Buch halten und dann wie das normale Spiel mit dem
sogar
Stylus.
Zuklappen, um zu stempeln und so weiter. Genau. Also
das war wirklich, wirklich nice. Mhm. Genau, und ich finde es eh schade, dass da so wenig experimentiert wird, gerade mit der Switch 2, weil die das ja kann. Die hat ja einen Touchscreen. Und da habe ich auch gedacht, das sieht richtig nice aus. Du kannst es nur im Handheld spielen, logischerweise. Mhm. Aber auch da ein Nintendo Switch 2 Spiel rauszubringen, was du nur auf dem Handheld spielen kannst, finde ich erstmal eine coole Idee. Hat mich sehr neugierig gemacht, ja. Cool.
Genau. Und als Honorable Mention Stage Fright. Dieses Coming-of-Age-Koop-Game von den Machern von... Ach, jetzt...
Das weiß ich jetzt auch gar nicht.
Ja, die hatten auf jeden Fall irgendwie ein sehr bekanntes Spiel rausgebracht. Ach Mist. Die kommen gerade nicht
drauf. Ghost Town Games, ich kann mal gerade gucken. Es kommt tatsächlich für die Switch 1 ja auch raus, ne? Stage Fright, wie ich gesehen habe. Ach, dieses Overcooked ist von denen.
Ja, genau. Danke. Ja, genau. Overcooked. Sieht auch stilistisch so ein bisschen aus, wie eine Mischung aus Overcooked und sowas wie Split Fiction oder It Takes Two. So stelle ich mir das irgendwie vor. So ein bisschen verrückter, ein bisschen niedlicher, aber das kann schon ziemlich intensiv werden, so von der Koop-Erfahrung. Also das sind so meine Highlights von der normalen Direct, muss ich sagen.
Okay, interessant, dass du nicht Metroid Ravenous erwähnst, weil das war mein absolutes Highlight. Neues.
Das wusste ich und deswegen habe ich es nicht genannt, auch weil ich es wahrscheinlich nicht spielen werde.
Interessant. Also ich fand dieser Trailer kam für mich aus dem Nichts. Ich habe im Vorfeld ein bisschen bei Reddit rumgeschaut und da waren schon ein paar Leute, die auch gesagt haben, ein neues 2D-Metroidvania, ein neues 2D-Metroid könnte kommen. Und ich fand den Trailer unfassbar gut. Samus spricht. Ich fand Dread richtig stark. Also den Titel habe ich erst letztes Jahr nochmal, damals auch auf der Switch 1 nochmal gespielt. Ein richtig tolles Spiel, nicht zu lang, nicht zu kurz, reichhaltig an Gameplay und 2D. Deswegen war mein Highlight von der Gamescom ja auch Castlevania Belmont's Curse. Und da ein neues 2D-Metroidvania zu sehen, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich versuche gerade auch, während wir den Podcast aufnehmen, die Collector's Edition zu bekommen. Deswegen bin ich, falls ich zwischendurch mal laut Juhu schreie, dann könnte es sein, dass ich die bekommen habe. Also das spricht mich sehr an, kommt auch schon am 28.01. raus, also auch gar nicht mehr so lang. Das war mein Highlight neben halt Onyx The Dark Grip. Das fand ich auch noch ganz nice. Waren das meine Highlights? Ansonsten waren ja viele Sachen auch dabei, die jetzt halt auch auf die Switch 2 kommen. Ist es nochmal Metroid? Nicht Metroid, sondern James Bond zum Beispiel gezeigt worden, also First Light 007 und noch ein paar andere Dinge. Die Nintendo Switch 2 Version von Xenoblade Chronicles 3 ist gezeigt worden mit einer neuen Klinge. Da dachte ich, okay, das sieht auch schon cool aus, da habe ich einfach auch große Lust drauf. Also waren schon so ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, nice, ich finde die Nintendo Switch 2 ist gerade für mich, wenn ich nur die Spiele mal angucke bei den Konsolen, wirklich die attraktivste Konsole so von den Sachen, die so angekündigt werden. Mhm. Und ich fand die Direct schon gut, so auch sehr gut. Es war jetzt halt nicht so, es war nicht so eine hammermäßige Direct, so, sondern es war schon, es war gut. Und ich fand, beides wurde bedient irgendwie. So dieses, viele Spiele kommen jetzt auch für die Switch 2, das ist viel gezeigt worden, aber es gab dann eben auch mit Metroid oder The Dark Grip auch so neue Konzepte. Und genau, der große Rausschmeißer am Ende war ja dann eben das neue Kirby, ein neues Kirby, das erste 3D. Open World Kirby, es soll Open World sein. Ich musste sofort an die Truman Show denken, weil in diesem Trailer Kirby so einen der macht so einen, schmeißt so einen, einen König die Idee, schmeißt er dann durch eine Kuppel durch und dann merkt er sein, er lebt irgendwie in einer Kuppel und durchbricht dann diese Kuppel und geht dann raus in eine offene Welt. Ja, hat mit mir nicht so ganz so viel gemacht. Ich mag Kirby schon gerne, habe ich auch damals auf dem NES und dann auch auf dem SNES gerne gespielt. Ich spiele auch gerade noch immer wieder mal Kirby und das Vergessene Land ganz gerne. Aber ich würde tatsächlich erstmal das Spiel beenden, also das Vergessene Land, bevor ich dann so ein großes 3D Open World Kirby mir anschaue. Ich fand's cool, ich habe mich gefreut für alle, die da richtig Fans sind, aber es hat mich nicht ganz so krass gehuckt. Wie war es da bei dir?
Ja, also mich auch nicht. Ich kann gut mitgehen mit dem, was du gesagt hast. Also es kommen sehr, sehr viele Spiele für die Switch, aber mein Lowlight war wirklich, es sind eigentlich fast nur Ports. So, ja. Also entweder von der Switch 1 auf die Switch 2 oder Spiele, also auch dieses Mecha Chameleon. Ich habe es mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich ähnlich wie damals, keine Ahnung, andere Spiele, ich habe heute irgendwie Namensfindungsschwierig, Among Us, so, das, das hat ja auch eine Zeit gebraucht, bis es dann mal auf der Switch erhältlich war und so, ja, also, keine Ahnung, Pikmin 4 kommt jetzt für die Switch 2, Xenoblade Chronicles 3, Resident Evil 2, Far Cry 3, Palia und so weiter und so weiter, also das sind alles so Spiele, ja, okay, die haben für mich einfach ein bisschen zu viel Raum in der Direct eingenommen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr von den anderen, von den wirklich neuen Titeln gesehen, ein bisschen mehr Gameplay oder so. Aber gut, immerhin war da auch etwas dabei. Es gab ja auch durchaus Nintendo Directs, wo das Verhältnis noch schlimmer war, sage ich mal. Genau, aber ich brauche diese ganzen Ports eigentlich nicht. Die Spiele, die mich wirklich interessieren, die habe ich schon meistens und ich brauche jetzt nicht zum x-ten Mal ein Resident Evil 2.
Ja, genau. Das geht mir auch so, aber tatsächlich wäre jetzt die Switch 2 für mich, wenn jetzt jemand, also mal angenommen, jemand würde auf mich zukommen und sagen, Ruben, ich habe Bock, Gamer zu werden, welche Konsole empfiehlst du mir? Würde ich tatsächlich jetzt gerade die Switch 2 empfehlen? Also wenn man, ne, natürlich Gaming-PC, da hast du das alles auch, aber das kostet natürlich mehr. Und jetzt gerade ist die Switch ja auch noch verhältnismäßig günstig, sie wird ja jetzt teurer. Ich habe jetzt bei einem großen Elektronikhandel noch für 440 Euro die Switch 2 gesehen. Und da muss ich schon sagen, das ist schon eine coole Konsole gerade, weil du vieles eben spielen kannst. Genau, für uns ist das nicht so interessant. Es geht mir genau wie dir. Deswegen habe ich auch gesagt, die Direct ist dann am Ende so schon sehr gut gewesen wegen den Titeln, die ich genannt habe, aber eben nicht so phänomenal, weil so viele Ports dabei waren. Aber ich finde es für Leute, die jetzt nicht so, ich weiß nicht so viel Kohle haben, nicht wie ich. Ich habe einen Gaming-PC, ich habe eine PlayStation 5 Pro und ich habe die Switch 2, die da nicht so viel Zeit und Geld rein investieren, finde ich die Switch 2 gerade wirklich eine sehr, sehr lukrative und attraktive Konsole so.
Schön. Ja. Das sehe ich leider noch nicht so ganz so, aber das darf sich ja auch ändern mit der Zeit.
Ja, ja. Genau. Ja, wir hatten schon im Vorgespräch, da haben wir schon über den Stream von Orbitals gesprochen, den wir zum, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann ist der erste Orbitals-Stream schon gelaufen. Da haben wir auch genau darüber gesprochen, wie viel Staub die Switch so einfängt.
Genau.
Ja, so viel zu den News. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was zu berichten wäre. GTA 6 und so weiter und so fort. Wirklich vieles, aber wir haben uns auf diese Sachen beschränkt, weil wir auch irgendwie gucken müssen, dass wir vorankommen im Podcast und auch noch zum Deep Talk kommen.
Das stimmt.
Zum Thema Recap, was ist denn so in den letzten Wochen passiert? Hast du da was, worüber du sprechen möchtest?
Eigentlich nur die erfreuliche Nachricht, dass die ganzen Inhalte, die wir über die Gamescom hin veröffentlicht haben und die Kooperationen, die wir eingegangen sind mit also evangelisch.de, aber auch mit der Krux, mit dem Talkabend, BPB und so weiter, dass das dafür gesorgt hat, dass wir tatsächlich im vergangenen Monat neuen Rekord quasi aufgestellt haben, was neue Instagram-Follower angeht. Leider nicht dreistellig, das wäre sehr, sehr schön, aber trotzdem echt viele neue Leute sind dazugekommen. Herzlich willkommen hier an dieser Stelle, falls ihr zufälligerweise auch den Podcast hört. Genau, schön, dass ihr auf uns aufmerksam geworden seid und ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Genau, ansonsten eigentlich nur eine lustige Begebenheit unter dem Post von oder unter der Spielvorstellung von The Berlin Apartment hat ja das Unilab, Game Lab der Uni Wien kommentiert. Und ich glaube, da ist eine kleine Verwechslung passiert, dass die uns für die Entwickler des Spiels gehalten haben. Du hast wahrscheinlich den Dialog auch gelesen.
Naja.
Ich weiß gar nicht, ob sie darauf schon mal reagiert haben, aber sie haben
ein, zwei
Wünsche geäußert, was so Verbesserungen der Laden, also die wollten sie einfach eine vernünftige Ladefunktion in dem Spiel integriert haben und da musste ich aufklären, da können wir jetzt auch nichts machen, aber ich habe mal ein bisschen recherchiert, also ihr könnt
ich hab's gelesen.
Oder jedes versuchen. Genau, also das war extrem lustig.
Wo auch immer das herkommt, weil, also ich finde, es wird ja nirgendwo, behaupten wir, dass wir irgendwie die Entwickler sind.
Gar nicht.
Genau.
Ja, also menschlich und schön und ich freue mich und genau, das war irgendwie so eine schöne Interaktion, die auf einem kleinen Missverständnis beruht, aber sehr lustig, finde ich.
Ja, und vielleicht ja auch zu einer Kooperation führt. Das wäre richtig cool, weil die haben erzählt, dass sie halt das Spiel nutzen oder haben geschrieben, sie nutzen das Spiel halt für Vermittlung, für Bildung und so. Das wäre natürlich super spannend, mit dem mal ins Gespräch zu kommen, wie die das genau machen, was sie da genau machen. Also ein schönes Missverständnis, was vielleicht dazu führt, dass wir tolle Podcast-Gäste mal bei uns haben werden.
Ja, genau. Also ja, das ist richtig, richtig cool, dass Games eben auch in der Bildungsarbeit eingesetzt werden.
Yes, sehr gut.
Was ist bei dir passiert?
Ja, wir haben fleißig gestreamt. Big Walk macht unfassbar Spaß. Also ich habe schon überlegt, wie wir irgendwie Big Walk mal, ob wir mal einen Podcast zum Big Walk in Big Walk aufnehmen, weil wir haben tatsächlich so ein bisschen das Ritual entwickelt. Es gibt da so eine ganz, ganz kleine, so eine Area, so ein kleines Tutorial, so eine Tutorial-Area und da kann man sich in einen Kreis hinsetzen und jedes Mal haben wir bisher beim Anfang des Streams da kurz gesessen, uns geupdatet und am Ende des Streams auch uns da hingesetzt und so quasi Revue passieren lassen, was so passiert ist und uns verabschiedet und ob man das mal nutzt, um da irgendwie einen kurzen Podcast mit allen aufzunehmen. Und es waren jetzt wieder andere Leute mit dabei. Maxim war wieder mit dabei, Kevin, Patrick, Alex, Flolle, Dame, Kevin habe ich schon gesagt, Steven, also wirklich immer wieder andere Leute und es ist immer wieder lustig und spannend, was da so passiert. Ich habe schon mal gesagt, es ist wie so eine erlebnispädagogische Übung eigentlich und wir kommen stetig voran, wir lösen weiter Rätsel, aber der Weg ist wirklich das Ziel und das macht enorm viel Spaß. Also tolle Leute, ist wirklich eine richtig, richtig schöne Dynamik. Genau, und dann habe ich noch endlich Onimusha angefangen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mein Game of the Year wird. Der erste Stream war unfassbar nice. Halo bringe ich jetzt heute Abend zum Zeitpunkt der Aufnahme mit Alex zu Ende. Da freue ich mich auch drauf. Also es macht gerade viel, viel Spaß zu streamen. Es sind auch eine neue Person. Der Christian ist jetzt neu bei uns im Stream mit dabei gewesen. Da freue ich mich auch sehr drüber. Der Mirko ist jetzt wieder da. Lustigerweise, wir haben ja über den Bruder Mirko noch gesprochen. Der war jetzt auch wieder da. Ja, es macht Spaß. Ich könnte viel mehr noch streamen. Das ist einfach unglaublich schön mit der Community, mit den Leuten zusammen. Ich merke aber auch, ich freue mich auch jetzt auf die Singleplayer-Spiele. Also ich liebe es, mit anderen Leuten zusammen zu spielen und zu streamen. Aber ich merke auch, wenn ich dann mal einen Abend alleine Onimusha spiele und der Chat aktiv ist, das macht mir auch sehr viel Spaß. Also ich liebe wirklich beides. So die Multiplayer-Dinger, aber auch so dieses alleine für mich ein Story-Spiel spielen. Genau. Also war schöne 2 Wochen und ich freue mich auf das, was kommt. Aber dazu dann im nächsten Podcast mehr. So, das wäre schon ganz schöner Ritt, ja. Ich muss einmal kurz einmal mich kurz, also wir sind richtig deep dabei. Es ist eine richtig tolle Aufnahme. Ich muss mich einmal kurz schütteln, einmal kurz hier einen Schluck Kaffee nehmen. Denn jetzt soll es ja in den Deep Talk gehen. Das waren die News, das war der Recap und jetzt geht's in den Deep Talk und da darf ich als Host auch einführen. Und ich möchte gerne mit dir über Saros sprechen. Ein Spiel, das ich ja auch schon bei uns gestreamt habe und dann aber in der Sommerpause gesagt habe, das ist ein relativ schwieriges Spiel. Ein Spiel, was auch sehr viel Invest verlangt vom Spieler, meiner Meinung nach. Weswegen ich gesagt habe, ich möchte das gerne in der Sommerpause beenden, damit ich es nicht 4 Wochen pausieren muss. Und habe das dann auch getan. Ist eben der neueste Teil von Housemarque, die vorher Returnal gemacht haben. Returnal ist eines meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation 5. Spielt das unbedingt. Ein richtig tolles Spiel. Und jetzt ist eben Saros im Mai, glaube ich, war es, Ende April, Anfang Mai rausgekommen. Und in diesem Spiel ist ein Third-Person-Action-Shooter mit starken Roguelike-Elementen. Also das heißt, nach jedem Tod fängst du von vorne an. Es gibt ein Progress-System, bessere Fähigkeiten, die du mitnimmst und so weiter und so fort. Spielst du Arjun Devraj, ist ein Mensch, der auch nach einem realen Schauspieler nachempfunden ist. Und der ist auf dem fremden Planeten Carcosa gelandet. Er ist auf diesem Planeten, weil es dort eine Ressource gibt, ein Material gibt, was halt die verschiedenen Konzerne und eben dieser eine Konzern, für den man arbeitet, unbedingt haben will, weil es so viel Geld wert ist. Und man ist selber Teil von Ecolon 4. Das heißt, es gab schon vorher drei andere Expeditionen, die nach Carcosa gegangen sind, und um eben dieses Material abzubauen. Und diese Welt ist sehr fantastisch, sehr gruselig. Es wird viel geballert. Es wird hauptsächlich geballert. Immer wieder wird auch mal geschlagen. Und Arjun ist nicht einfach nur da, weil er eben für diese Firma arbeitet auch, sondern er hat auch noch eine andere Motivation, auf diesen fremden Planeten zu gehen. Denn seine Ex-Frau ist auf diesem Planeten. Seine Ex-Frau hat sich einer vorherigen Mission angeschlossen und ist eben auf diesen Millionen Kilometer weit entfernten fremden Planeten gegangen, um ein wenig vor Arjun zu fliehen. Denn die Beziehung ist eigentlich vorbei. Arjun, das darf man, glaube ich, sagen, ist ein ziemliches Arsch gewesen. Hat sich sehr, sehr schlecht verhandelt. Ist fremdgegangen, hat Alkoholkonsum oder den Alkohol missbraucht, war alkoholsüchtig, ist wie sein Vater. Also das Spiel ist da sehr, sehr tief. Dafür liebe ich die Hausmarktspiele auch sehr. Und genau, sie hat halt eben die Beziehung beendet, und einen Tag später, nachdem sie die Beziehung beendet hat, schließt sie sich dieser Expedition an und geht eben auf diesen fremden Planeten. Und man merkt sehr schnell im Spiel, dass das Hauptmotiv von Arjun eben nicht Liebe ist. So verkauft er das am Anfang. Er will unbedingt seine Frau wiedersehen, weil er sie so sehr liebt, weil er sie so sehr vermisst. Er sucht sie, er vermutet, sie ist irgendwie verschütt gegangen, sie ist irgendwie verloren gegangen, irgendwas Schlimmes ist mit ihr passiert. Aber man merkt dann irgendwann, nein, er ist eigentlich eifersüchtig, er ist eigentlich raffgierig, er ist eigentlich besitzergreifend, er hat Verlustangst, und aus dieser Liebe, die er, so unterstelle ich mal dieser Figur, die er mal empfunden hat für seine Frau, ist eben irgendwann Eifersucht geworden. Er fliegt sogar auf diesen Millionen und Milliarden Kilometer entfernten Planeten, weil er das Ende dieser Beziehung nicht wahrhaben will, weil er so besitzergreifend ist. Und es geht im Spiel eben auch sehr, sehr viel darum, diese Geschichte von Arjun, seine eigene persönliche Geschichte aufzuarbeiten. Neben dem, also das klingt so, als wäre das so ein Point and Click. Das ist ein reines Action-Game. Es geht, also es ist ein, genau, guckt euch gerne mal den Trailer an, aber unter diesem Action-Gameplay, wo man viel springt, ballert und eben auch mal zuschlägt, da steckt halt, das war bei Returnal auch schon so, eine sehr, sehr tiefe, eine sehr, sehr krasse und für mich auch sehr emotionale Geschichte drin. Genau, und ihm fällt es eben schwer, loszulassen. Ihm fällt es schwer, die Grenze, die auch seine Frau zieht, zu akzeptieren. Er kann nicht akzeptieren, dass sie Schluss macht mit ihm. Er kann nicht akzeptieren, dass sie nach Carcosa fliegt. Sie ihm wirklich entflieht, könnte man fast schon sagen. Sondern er muss ihr sogar hinterher auch auf die Gefahr hin, sein eigenes Leben zu verlieren, weil er halt so krass eifersüchtig ist. Und deswegen wollen wir genau über dieses Thema, über dieses Gefühl mal sprechen. Eifersucht. Was sagt das über uns selber aus, über das, wie wir Beziehungen leben? Und was bedeutet es vielleicht auch, einen Menschen loszulassen? Wie ist das in unserem Leben schon mal passiert? Jetzt natürlich nicht loslassen in dem Sinne, dass jemand gestorben ist, sondern eben eine Beziehung, jemanden, den man geliebt hat, loszulassen. Wie ist das so in unserem Leben? Wie nehmen wir das so wahr? Wir wollen sehr ehrlich erzählen, wie immer. Und wenn das bei euch irgendwie Anklang findet, dann schreibt uns gerne, genau. Aber erstmal jetzt nach dem langen Monolog, also ich bin schwer begeistert von Saros. Spielt bitte alle Saros. Wenn ihr keine Kohle habt, um euch das Spiel zu kaufen, dann meldet euch bei mir. Ich habe die Disc bei mir liegen. Ich leihe euch das auch gerne. Es lohnt sich absolut. Robin, genau, was denkst du beim Thema Eifersucht? Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Frage ich mal so.
Wow, da direkt mal so mit der mit dem Tor in ins Haus
mit dem Fuß
fallen,
durch die Tür.
Ja, oder ja. Tür ins Haus fallen oder wie auch immer. Bin ich ein eifersüchtiger Mensch? Ich glaube, eifersüchtige Anteile habe ich schon. zumindest in der Vergangenheit immer wieder erlebt, um es direkt persönlich zu machen. Ja, kann ich direkt mal was erzählen. 2014, also jetzt auch schon 12 Jahre her, war ich auf einer christlichen Surferfreizeit für junge Erwachsene als Teilnehmer dabei. Und ich habe mich da in eine andere Teilnehmerin so richtig verknallt. Also eine ganz, ganz tolle Frau. Wir sind auf der Freizeit nicht zusammengekommen. Dann haben wir aber nach der Freizeit Kontakt gehalten. Sie hat mir das fantastische Lebenswerk von Don Rosa gezeigt. Oh. Don Rosa, dem Dagobert Duck-Zeichner. Also wirklich ganz tolle Comics. Das ist auch das, was so aus dieser, ich nenne es jetzt mal, freundschaftlichen Beziehung auch hängen geblieben ist. Also ich lese ihn immer noch sehr, sehr gerne. Bin sehr dankbar, dass sie mir den vorgestellt hat. Genau, aber also Kontakt blieb erhalten. Wir haben uns 2 Jahre später dann nochmal zu einem Surfcamp angemeldet, zusammen auch nochmal mit anderen Teilnehmenden von der Freizeit damals. Aber ich musste leider ja dann während dieses Urlaubs feststellen, dass die Gefühle nur einseitig waren. Also ich habe ihr meine Gefühle gestanden. Sie hat mir einen Korb gegeben. Das war mitten im Urlaub. Also ja, ich sag mal so, ja, vielleicht das erste Drittel oder 50% waren da gerade um. Und dann, ja, wir waren in Südfrankreich und ich konnte nicht weg, sie konnte nicht weg. Darüber habe ich nicht nachgedacht gehabt. So, und was hat das jetzt mit Eifersucht zu tun? Auf dem Surfcamp gab es ganz, ganz viele andere, auch total nette Menschen, mit denen sie dann halt Zeit verbracht hat. Aber eigentlich wollte ich ja mit ihr Zeit verbringen. Ja. Und das war keine einfache Zeit, ganz ehrlich.
Das glaube ich.
Danach habe ich auch den Kontakt abgebrochen, war jetzt vielleicht nicht die reifeste Entscheidung, würde ich auch heute vielleicht nochmal rückblickend anders machen, weil sie wirklich einfach ein toller Mensch war und ist. Ja, aber also das waren wirklich schlaflose Nächte, wo ich schon im Zelt war und sie noch irgendwie Party gemacht hat und ich habe mich gefragt, mit wem macht sie jetzt Party und so, ne? Und dabei hat sie mir eine klare Grenze gezeigt. So, nein, wir kommen nicht zusammen. So, das war nicht schön. Ich war emotional ziemlich aufgewühlt und wie gesagt auch eifersüchtig und auf die anderen, die mit ihr dann jetzt eben Kontakt haben konnten und irgendwie zwischen uns ist es so komisch geworden deswegen und das war hart. So. Und da, also ne, Ausgangsfrage, kenne ich Eifersucht? Ja, ich kenne Eifersucht, auch an anderen Stellen schon gespürt, aber ja, es ist kein schönes Gefühl, muss ich sagen, weil es meistens ja wirklich so mit, wie soll ich sagen, mit Besitzansprüchen irgendwie zu tun hat. Ja. Wobei ich auch nicht unbedingt sagen würde, nur, da steckt ja auch, also ich habe sie geliebt, einseitig, so, ich war auch unsicher dann, so kann daraus vielleicht nicht doch noch was werden oder was macht sie jetzt, während ich nicht da bin und so. Eigentlich wünsche ich mir doch, dass wir jetzt zusammen sind und so weiter und so weiter. Also so ganz viel Unsicherheit, Besitz, Exklusivitätsansprüche vielleicht, so als Wort. Ne? Ja. Und ich habe es dann letzten Endes akzeptiert, dass sie mir einen Korb gegeben hat. Was hätte ich auch anderes tun sollen?
Ich wollte gerade sagen, du musstest es vielleicht auch akzeptieren. Ja, genau.
Ja, genau. Aber diese Phase war definitiv nicht einfach und nicht schön. Mhm. So, erstmal, wer bekommt gerne einen Korb von jemandem, den er sehr, sehr mag und muss dann noch eine Woche quasi am gleichen Ort aushalten, ohne sich von dieser Person fernhalten zu können, um irgendwie auf die eigenen Gefühle klarzukommen. Das war echt nicht schön.
Das ist schon eine krasse Mischung. Das, ein krasser Cocktail an Gefühlen, an Situationen.
Genau. Ja. Ja.
Und wie ist das jetzt so? Ich meine, du bist jetzt verheiratet, du hast jetzt eine Frau hat Ja zu dir gesagt, bis an das Ende ihres Lebens, in guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Wie ist das jetzt mit dir? Macht der Ring an deinem Finger und an ihrem Finger was mit dem Thema Eifersucht? Oder ist das ähnlich bei dir? Ja. Wie hat sich das verhalten? Ja. Wie verhält sich das jetzt?
Ja, also so Gott will bis zum,
so Gott will,
bis
zum natürlich.
Ende des Lebens. Ne? Genau, und wir arbeiten da auch fleißig dran, dass das lange erhalten bleibt. Genau, dir würde ich jetzt sagen, das ist eine Vertrauenssache. Also es ist so, dass wir uns immer wieder auch gegenseitig unsere Liebe vergewissern, so durch gemeinsame Zeit, dadurch, dass wir uns Zärtlichkeiten austauschen, dass wir uns das sagen, dass wir uns lieben. Ja, das und mehr, so, um das noch eindeutiger zu machen, hallo? Nee, aber gleichzeitig ist es natürlich Arbeit, eine Beziehung zu erhalten und da wollen wir uns auch wirklich Mühe geben. Jetzt erst kürzlich ist eine 10-jährige Beziehung in Franzis Freundeskreis zu Ende gegangen.
Krass.
Und die haben zusammengelebt und so weiter und irgendwie kam da irgendwas. Ja, ist auch egal, geht nicht, also ich möchte da jetzt nicht so viel tratschen, aber das ist jetzt so nach langer, langer Zeit mal wieder so ein Fall, wo auch so eine langjährige Beziehung zu Ende geht und wo man sich dann natürlich fragt, wie kam es dazu?
Ja.
Aber wenn jetzt meine Frau, weiß ich nicht, sich mit Freunden verabredet und da sind irgendwelche anderen männlichen Freunde oder so, da frage ich mich jetzt nicht, ob Franzi ob sie mit irgendwem rummacht oder so. Ne? Also da vertraue ich ihr und aufgrund der gemeinsamen Erfahrung würde ich sagen, hat sie mein Vertrauen auch absolut verdient und ich habe keine Zweifel daran, dass sie mir treu ist. So. Mhm. Und deswegen brauche ich nicht eifersüchtig zu sein, weil sie wird nichts mit jemand anderem anfangen. So. Ja. Und das ist das, wo ich sagen, also ich sag mal, ich mag diesen Exklusivitätsgedanken eigentlich überhaupt nicht, weil sie ist ja nicht etwas, was mir gehört.
Ja, ja.
Auch wenn natürlich ein Ehevertrag, nichts anderes ist ja eine Eheschließung, irgendwie schon ein Exklusivitätsvertrag auch
irgendwie
ist.
Schon
zumindest,
auch,
zumindest in den meisten Beziehungen, ne? Natürlich gibt es auch sowas wie Polygamie und so, aber prinzipiell schon auch sexuell und so weiter. Daher, ja, glaube ich, ist das Thema Eifersucht zumindest für den Jetzt-Moment definitiv geklärt und ich habe keinen Grund, irgendwie auf sie beziehungsweise auf andere eifersüchtig zu sein, nur weil sie mit denen Zeit verbringt oder Nachrichten austauscht oder sonst irgendetwas. So,
ja.
Genau.
Ja.
Ja.
Und gibt es aber, also wie wäre das denn, wenn jetzt, stell dir mal vor, deine Frau kommt jetzt heute von der Arbeit nach Hause und sagt so, oh, das ist der neue Kollege, der neue Referendar oder
Lehrer. Auch,
der neue Sportlehrer. Nein, der neue Mathelehrer, der neue Mathelehrer.
Ah, okay.
Und und der ist und dann keine Ahnung, fängt sie jetzt an, sich zweimal die Woche mit dem zu treffen. Und dann hörst du, erzählt sie, ja, ach, die kommt vielleicht eine Stunde später nach Hause und sagt, du fragst, ach, du wolltest doch eigentlich um 16 Uhr kommen, warum bist du erst? Ja, ich habe doch mit dem Kaffee getrunken und wir haben so nett gequatscht und so. Und der ist gar nicht, dass irgendwas, es muss gar nicht irgendwie irgendwelche geheimen Nachrichten geben oder so. Es ist alles geklärt. Es ist kein Fremdgehen oder sowas, das will ich nur sagen.
Ja.
Aber es gibt da jemanden, männliches oder vielleicht auch weibliches. Wir als Männer reden ja immer davon, dass unsere Frauen mit Männern was machen, aber es kann ja auch sein, dass es mal eine Frau ist. Würde das was mit dir machen? Gibt es das vielleicht jetzt schon manchmal oder ist es, oder also würdest du auch da sagen, oder wann ist für dich vielleicht die Grenze erreicht, wo du sagst, jetzt würdest du doch eifersüchtig werden?
Ja, also ich habe schon gemerkt, dass da sich was regt in mir. Also daher kann ich mich definitiv nicht von Eifersucht frei sprechen, nur weil es gerade gut läuft. Jetzt ist es so, dass meine Frau Grundschullehrerin ist und Grundschullehramt ist grundsätzlich ein, ich sag mal, 90-10 Frauen-Männer-Verhältnis. Also es gibt da einfach viel, viel mehr Lehrerinnen als Lehrer. Sie hat in der Schule auch mit Lehrern zu tun oder Kollegen.
Ja.
Die sie aber jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt meistens merkwürdig findet. Ja, wirklich.
Okay.
Also manche auch total nett, der Hausmeister ist total nett oder wie auch immer, aber ne, so andere sind da jetzt irgendwie nicht so, dass sie mit denen wirklich Zeit verbringen würde, und sie versteht sich aber gut mit Kolleginnen und macht mit denen auch was. Wenn es jetzt aber dazu käme, dass sie sich wirklich regelmäßig mit denen trifft und das in ein, ich nenne es jetzt mal, Missverhältnis kommt, zu dem, wie viel Zeit wir miteinander verbringen. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, sie würde mehr Zeit mit ihm verbringen als mit mir. Ich glaube, dann bekommt das eine Schieflage, wo ich zumindest mal klären müsste, was läuft da? So, also ist das jetzt wirklich nur reine, also so eine positive, kollegiale Beziehung? Also, ne, also auf einem professionellen Niveau, aber rein platonisch. Mhm. Man tauscht sich einfach aus. Ich meine, letzten Endes könnte sie auch sagen, hey Robin, du hast zwei Kolleginnen, mit denen du in der Kinder- und Jugendarbeit zusammenarbeitest. Du machst mit, du verbringst mit denen ja viel, viel mehr Zeit als mit mir. Könnte sie ja genauso gut machen. Und das ist rein faktisch der Fall. Dass wir uns da im Büro irgendwie auch dann viel unterhalten und so. Ich würde nicht sagen, dass es eine Schieflage ist, aber ich habe zwei weibliche Kolleginnen. Genau, ich glaube aber trotzdem, dass ich dann zumindest mal versuchen würde, irgendwie zu klären, wo steht sie da emotional, und wenn sie mir das glaubhaft versichern könnte, dass da nichts ist, dann, und man auch diese Schieflage wieder in den Griff bekommt, so zeitlich, dann würde ich da, glaube ich, nichts gegen haben.
Ja.
So. Weil, also nur weil der andere ein anderes Geschlecht hat, heißt das ja überhaupt nichts. So.
Ja, ja. Nee, aber deswegen meinte ich ja auch, das ist ja interessant, dass Männer, und wir sind jetzt nochmal, identifizieren uns beide als Männer, irgendwie immer davon ausgehen, dass eher die Partnerin, die Ehefrau, eher was mit einem Mann anfangen würde. Oder dass man eher, also ich merke das auf jeden Fall bei mir, dass ich, wenn dann eher auf Männer neidisch bin, eifersüchtig bin, meine ich, und nicht so sehr auf Frauen, dann, es sei denn, es geht jetzt um das reine Zeitverbringen, so, aber ich denke jetzt, ehrlich gesagt, habe noch nie gedacht, bei Frauen, mit denen sich meine Frau trifft, oh, mit denen könnte mehr gehen. Ja. Weil Eifersucht ist für mich schon auch immer was, da geht es nicht nur um das reine Zeitverbringen, sondern schon auch das Gefühl von, da könnte mehr sein. Weil das andere wäre vielleicht eher so neidisch, ich bin neidisch drauf, ach man, oder ich würde gerne Zeit mit meiner Frau verbringen, das geht aber jetzt nicht, weil sie vielleicht irgendwo was anderes ist. So eine Eifersucht hat für mich auch immer dieses Hintertürchen oder diesen Gedanken von, da könnte auch mehr sein. Ich bin deswegen eifersüchtig, weil ich vermute, mit der anderen Person, mit der sich meine Frau trifft oder Person XY trifft, da könnte mehr gehen als nur, man trifft sich auf einen Kaffee oder, wie jetzt bei dir gesagt, man arbeitet nur miteinander auf einer professionellen Ebene, sondern es kann eben auch was anderes dazukommen. Ja, genau. Und gleichzeitig hast du ja schon einen guten Vorschlag gemacht, wie man damit umgeht, indem man das einfach thematisiert und anspricht. Also bei uns jetzt in der Ehe war das auf jeden Fall so, ich hatte mal das jetzt auch schon ein bisschen was her, ich glaube es war 2019, 2020, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da habe ich in einer Band gespielt. Und ich hatte mich mit der Sängerin sehr gut verstanden und ich hatte da damals auch Gitarre gespielt in der Band und irgendwie hatten wir Lust auch mal so alleine uns zu treffen und Musik zu machen. Und dann waren wir einmal, wollten wir uns eigentlich als Band treffen und abends noch was trinken gehen zusammen und dann hatten aber alle abgesagt und dann waren nur sie und ich übrig. Mhm. Und da hat meine Frau dann eben genau das gemacht und hat gesagt, Ruben, ich will einfach nur mal wissen, also ich glaube, das war jetzt wirklich nur diese zwei Male, so, dass wir uns getroffen haben. Aber es war für meine Frau schon so häufig, dass sie, dass es ihr wichtig war, dass sie das anspricht und sagt, hier, du triffst dich jetzt mit der, machst doch mit der das eine Mal halt auch alleine Musik. Ihr habt euch jetzt zufälligerweise auch nur zu zweit abends getroffen. Ist da mehr? Und dann haben wir darüber gesprochen. Dann habe ich ihr gesagt, nee, also ich habe einfach wirklich Lust mit der Musik machen, weil die einfach wirklich sehr, sehr gut singen konnte und vielleicht auch noch kann. Oder bestimmt auch noch kann. Genau, hoffentlich. Ja. Und dann war das eigentlich ein total cooler Umgang. Und dann war das für uns auch geklärt so.
Ja.
Und da haben wir einfach dann darüber gesprochen. Und ich habe versucht zu verstehen und hoffentlich auch verstanden, was sie daran vielleicht auch stört, was, wo sie vielleicht auch dran hängt, so, also hängt gedanklich. Und dann konnten wir das gut auseinander dividieren und dann auch gut klären. Und das ist natürlich ein sehr reifer und sehr reflektierter Umgang damit, dass man das Gefühl, was man hat, das Gefühl der Eifersucht eben zur Sprache bringt und einfach klärt, was ist da? Hast du da mehr? Hast du da mehr Gefühl? Es gibt auch Situationen in meinem Leben, wo ich da auf jeden Fall nicht so reflektiere mit diesem Gefühl. umgegangen bin, weil Eifersucht natürlich auch immer was mit einer Zurückweisung, also bei mir auf jeden Fall auch was mit einer Zurückweisung zu tun hat. Ich fühle mich zurückgewiesen, wie du ja auch von dem Surfurlaub auch erzählt hast, wo du den Korb gekriegt hast, hast du selber gesagt, das fühlt sich für niemanden schön an, einen Korb zu kriegen. Und das passt natürlich dann genau dazu, dass man sagt, ich fühle mich zurückgewiesen, ich fühle mich nicht akzeptiert und daraus resultierte in meinem Leben auf jeden Fall auch ein Gefühl von, ich will die Grenze des anderen oder der anderen nicht wahren. Ich habe das Gefühl, ich habe Besitzansprüche, aber zumindest von so darf das nicht sein. Das muss eigentlich anders sein. Kennst du das Gefühl des Zurückgewiesenseins durch nicht aktiv, ne? Also Eifersucht ist ja dann auch was, das passiert ja in meinem Leben zumindest nicht dadurch, dass die Partnerin, also meine Frau, mich aktiv eifersüchtig machen möchte, sondern das ist ja eine ganz höchst subjektive Erfahrung, ein höchst subjektives Gefühl von, ich fühle mich zurückgesetzt, obwohl es gar nicht so gemeint war. Kennst du das? Und wenn du das kennst, steht das bei dir im Zusammenhang dann vielleicht mit einer Eifersucht oder ist das eher eine andere Richtung?
Also kennen tue ich das auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es ja schon öfters erzählt, ich war, bis ich mein 32. Lebensjahr erreicht habe, Single gewesen, davor nie eine Beziehung eingegangen, auch keine Liebschaften, keine sexuellen Abenteuer oder sonst irgendetwas. Das liegt aber nicht daran, dass ich es nicht versucht hätte, so nach dem Motto. Yeah. Sowohl das eine als auch das andere, aber es hat einfach nie funktioniert und es ist nie zu irgendwas gekommen. Irgendwie bin ich heute auch dankbar dafür, aber damals war es immer so auch mit einer, also das war dann mit Selbstzweifeln verbunden. Also so, warum will die andere Person, auf die ich gerade mega stehe, nicht? Also ich konnte die Fehler ja nur bei mir suchen, so dass ich es muss an mir liegen, vor allem wenn das dann so oft passiert. Also ich weiß nicht, wann wird man so, ich nenne es jetzt mal so horny, ne? Also dass man sich für das andere Geschlecht interessiert, so mit 13, 14 würde ich sagen. Vielleicht auch manchmal früher, manchmal ein bisschen später. So, und ich habe definitiv mich, also ein paar Mal, bevor ich mit meiner Frau dann zusammengekommen bin, verliebt, war dann auch tatsächlich meistens recht beständig erstmal in diesen einseitigen Gefühlen. Also ich habe ja auch erzählt, dass ich jetzt diese Frau von der Surffreizeit, das ging über 2 Jahre. Krass. Dazwischen war kein Platz für jemand anderes, so, ne? Weil ich mich auf diese Frau fixiert hatte, so. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde jedes Mal, wenn es denn überhaupt zur Sprache kam, zurückgewiesen. Ich habe eigentlich immer einen Korb bekommen. Ich habe einmal einem Mädchen eher aus Versehen einen Korb gegeben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das dürft ihr euch für irgendwann mal in Erinnerung behalten. Dieses zurückgewiesen werden ist kein schönes Gefühl und dass dann auch eine emotionale Reaktion folgt. Also bei mir waren es vor allem Selbstzweifel, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es dann eben auch in die Richtung Eifersucht umschlagen kann. Wenn ich sie nicht haben kann, dann darf sie niemand haben oder was weiß ich was. Ne? Ja. Und das sehe ich tatsächlich an Jugendlichen gerade. Das habe ich mir auch als kleinen Exkurs aufgeschrieben. Ich war jetzt auf Fortbildung mit Kollegen in Polen und wir haben dann auch abends zusammen gegessen und uns ausgetauscht, auch über die Arbeit natürlich. Und einer hat da berichtet, dass er jetzt gerade so Jugendliche hat, die so massiv Eifersuchtsgefühle und auch Exklusivitätsansprüche an ihre noch nicht mal Partnerinnen und Partner haben.
Okay.
Das ist schon ziemlich krass. Also er hat das so erzählt, also ne, wenn sich Jugendliche füreinander oder wenn Menschen sich ganz allgemein füreinander interessieren, dann gibt es ja erstmal so eine Art Kennenlernphase, man beschnuppert sich, man ist noch nicht offiziell zusammen, aber man interessiert sich füreinander so, ne? Und eventuell kommt man dann zusammen oder auch nicht. So, und seine Jugendlichen sind so, dass sie schon in der Kennenlernphase Exklusivitätsansprüche haben, dass die von dem Partner oder der Partnerin, also das betrifft sowohl Männlein wie Weiblein, dass die so exklusive Ansprüche haben, dass die sich noch nicht mal, also dass der Partner und die Partnerin sich noch nicht mal per WhatsApp mit jemandem des anderen Geschlechts schreiben dürfen.
Okay, krass.
So, weil das sofort als Fremdgehen verurteilt wird.
Okay, krass.
Was ist das für ein Druck? Ne?
Also das ist schon krass, ja.
Das ist mega heftig und da ist er auch dran, das immer dann so in einen größeren Kontext zu setzen, mal herauszulösen, so die ganzen Jugendlichen auch ein bisschen die Horizonte zu erweitern. Also der macht da eine echt wertvolle Arbeit, was so den Umgang mit eigenen Emotionen zu angeht. Ne? Aber ich frag mich da halt auch, wie verunsichert kann man so sein, dass man, also das ging sogar so weit, dass der Kontakt zu Kindheitsfreunden, also wo gar nichts lief, aber die man schon seit Jahren kennt, dass da erwartet wurde, dass nur weil er dem anderen Geschlecht angehört hat, dass da der Kontakt abgebrochen wird. So, und das ist halt dann die extreme Form irgendwie.
Ja,
auch
das ist schon
von,
sehr extrem. Ja.
Von Eifersucht. So. Ja. Oder was auch immer das dann letzten Endes ist, ne? Weil sie sind ja noch niemals zusammen.
Ja,
also,
ja genau. Ja.
Das ist so. Das fand ich krass, als ich das gehört habe.
Ja, das finde ich auch sehr krass. Geht aber für mich einher mit anderen Geschichten, die ich schon gehört habe, gerade über das, was die Kommunikation mit anderen angeht und das Kontrollieren der Kommunikation über WhatsApp oder so. Da habe ich schon ganz andere Geschichten auch gehört. Ich will aber, bevor wir da einsteigen, nochmal kurz aus meinem eigenen Leben erzählen, weil ich kann das insofern auch nachvollziehen, als dass ich ja auch vor meiner jetzigen Beziehung, wir gehen jetzt in das 12. Jahr unserer Beziehung, also auch schon auch wirklich krass irgendwie, finde ich.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, Dankeschön. war ich ja auch in anderen Beziehungen, also vor meiner jetzigen Frau hatte ich 3 andere große Beziehungen so. Und jetzt gerade in der Beziehung vor meiner jetzigen, vor meiner Ehe, war das so, dass ich das Ende zum Beispiel eben nicht akzeptiert habe. Also ich hatte das Gefühl, ich muss um die Beziehung kämpfen. Es war so, dass die Beziehung von der Frau, mit der ich in einer Beziehung war, beendet wurde und ich bin so in den Widerstand gegangen. Ich habe mich gar nicht so, ich habe das gar nicht so gedacht, ich bin nichts wert oder ich bin wertlos oder ich bin schuld oder so. Klar, ich habe mich das natürlich auch gefragt, was hätte ich anders machen müssen, aber ich habe vor allen Dingen gedacht, ich muss jetzt kämpfen. Ich muss jetzt in den Widerstand gehen und das hat dann dazu geführt, dass ich schon, also genau, das ist schon noch Dinge, für die ich mich jetzt nicht gerade, auf die ich nicht gerade stolz bin, aber wo ich schon auch versucht habe, immer wieder Nachrichten zu schreiben oder zum Beispiel habe ich dann ein Tagebuch geschrieben oder so illustriert, wo so mit verschiedenen Bildern, ich weiß, ich habe eine Playlist gemacht, auf meinen Podcast damals, iPod damals gepackt und dann ihr geschickt irgendwie immer, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich habe eigentlich meine Verarbeitung des Endes eigentlich auf sie abgewälzt quasi und auf irgendwie gedacht, ich müsse sie damit involvieren. Aber damals dachte ich eigentlich, ich habe um sie gekämpft so. Und das ist dann natürlich auch eine andere Form von Eifersucht oder von Grenzen nicht akzeptieren. Eifersucht ist ja auch eine Form, finde ich zumindest, wo was für mich auch drin steckt, dass ich die Grenze des anderen auch nicht akzeptiere oder die Freiheit des anderen, die Freiheit des anderen nicht akzeptieren kann, dass er vielleicht auch oder sie einfach auch mal mit jemand anders sprechen darf als mit mir oder mit anders Zeit verbringen darf. Und für mich war das damals dann schon auch hart, so eine Grenze zu akzeptieren, so ein, ich gehe nach Carcosa wie in Saros, wie in dem Spiel, ich beende die Beziehung und ich war da damals schon auch ein bisschen Arjun, ich bin da schon dem hinterhergegangen und es hat für mich damals ein halbes Jahr gebraucht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe dann die Frau hat mir dann das Tagebuch, was ich geschrieben habe, und den iPod wieder zurückgeschickt, den ich ihr geschickt hatte. Genau, die absolut richtige Entscheidung auch, das so zu machen. Und ich habe dann damals tatsächlich dieses Tagebuch verbrannt. Das war dann für mich so ein Zeichen, ein Symbol von, das ist jetzt zu Ende so. Und ja, das steckt für mich auch so in Eifersucht irgendwie, auch die Grenze des anderen nicht zu akzeptieren, wie du halt sagst, besitzergreifend zu sein, ein Stück weit. Also weil das war damals von mir ein Stück weit besitzergreifend. Ich stand jetzt nicht bei der vor der Haustür und hab den nicht verfolgt oder wie auch immer, sondern hab halt immer wieder mal versucht, was zu schreiben, Kontakt aufzunehmen so. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen. Ich kann definitiv nicht sagen, dass ich frei von Eifersucht bin oder frei von solchen Gedanken, so, sondern es ist dann halt die Frage, wie du auch ja schon deutlich gemacht hast, wie gehen wir damit um? Was sind das für Dinge, die da in uns vorgehen und wie können wir diese Vorgänge auch externalisieren? Wie können wir die deutlich machen, indem wir mit anderen sprechen, mit Freunden sprechen? Ich habe damals sehr viel mit dem Julian gesprochen, den Namen darf ich hier droppen. Der hat mir da sehr, sehr geholfen. Bei dem habe ich vor allen Dingen viel geheult und geweint nach dem Ende dieser Beziehung, so, um das so aufzuarbeiten.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, ist auch jetzt unwichtig, aber du hattest doch auch, glaube ich, eine sehr, sehr gute Beziehung zu den Eltern der Freundin deiner Ex. Ja. Und die waren auch völlig verwundert, warum sie mit dir Schluss gemacht hat. Und das hat wahrscheinlich auch nicht unbedingt dazu beigetragen, das zu akzeptieren, so dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Ne? War das die oder? Also ich weiß noch, dass du mit irgendwelchen Eltern so richtig close auch warst.
Ja,
also zumindest in meiner Wahrnehmung.
Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie lange wir, ob das 2 Jahre waren oder weniger als 2 Jahre. Also ich hatte mich auf jeden Fall, also ich habe mich eigentlich immer mit den Eltern meiner Freundin immer sehr gut verstanden, tatsächlich. Okay. Aber da weiß ich jetzt, das ist halt schon 13 Jahre her, also oder 14 Jahre her, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ehrlich gesagt, aber.
Ist okay, sowas auch zu vergessen.
Ja, und da finde ich dann halt schon auch spannend, da auch sich dessen gewahr zu sein, also sich dessen gewahr zu sein, dass es in mir diese Anteile gibt, dass ich da eben nicht von frei bin und da eben auch wieder im Gespräch zu sein, Menschen zu haben, mit denen man über das sprechen kann, über das Gefühl, was man hat, über die Wut vielleicht auch, dieses Unverständnis von warum ist es so, warum kann ich das nicht ändern, damit eben daraus kein Verhalten resultiert, was zerstörerisch ist. Bei Saros, bei Arjun ist das definitiv zerstörerisch, ich möchte da jetzt nicht weiter spoilern, aber das ist zerstörerisches Verhalten. Und ich glaube, ein Weg, der damit umzugehen, ist das Sprechen, wie gesagt, dieses Externalisieren, dieses mit Leuten darüber ins Gespräch kommen und eben nicht das Gefühl, einfach nur dem anderen, der Partnerin, dem Partner überzustülpen und zu sagen, so, ich bin eifersüchtig, mach du jetzt was daraus, sondern das liegt erstmal an uns, an den Menschen, die Eifersucht empfinden, die sich vielleicht zurückgesetzt fühlen, die vielleicht das Gefühl haben, ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. selber daran zu arbeiten. Und ich finde das so wunderbar, dass wir einen Gott haben, dass wir an einen Gott glauben dürfen, an einen Gott der Bibel, der uns ja eigentlich da auch so wunderbar helfen kann. Weil ich finde, Eifersucht in meinem Leben, passiert das oft. Und da muss ich an Kain und Abel denken. Ich war jetzt am Sonntag in einer Predigt, in einem Gottesdienst, wo der liebe Martin Thoms da war. Liebe gehen raus, Martin, wenn du das hörst. Ein von mir sehr geschätzter Theologe, der ist auch mit uns im Heat-Netzwerk und der hat über Kain und Abel gesprochen und die Bewegung nach der Zurückweisung durch Gott war wahrscheinlich eine des Blickes, also das Gesicht wird niedergeworfen, also der Blick auf sich selbst, runter vom anderen eben, ich gucke nicht mehr auf den anderen, auf Gott oder auf mein Gegenüber, sondern ich gucke auf mich selbst, ich mache meinen Kopf runter, der Blick geht runter und das finde ich so wunderbar, dass Gott das, mein Glaube zumindest an den Gott der Bibel, an die Bibel, wie ich sie verstehe, eben ein Blick ist, der mich aufrichtet. Und auch eine Eifersucht, glaube ich, kommt viel dadurch, dass ich auf mich gucke. Ich bin der Meinung, mir müsste das zustehen. Ich bin der Meinung, diese Person gehört mir, deren Zeit gehört mir, deren Aufmerksamkeit, deren Liebe gehört mir allein. Und deswegen gucke ich auf mich, ich bin auf mich fokussiert. Aber ich glaube, Gott möchte uns auch da an dieser Stelle, so verstehe ich das zumindest, aufrichten und sagen, du, erstens bist du wertvoll, auch ohne andere Menschen. Du bist wertvoll, weil du bist, weil du mein geliebtes Kind bist. Aber du bist auch wertvoll und darfst deswegen auch frei oder sagen wir mal freier von Eifersucht sein. Du brauchst nicht nur den anderen, um dich selbst bestätigt zu wissen. Du bist auch ohne jemand anderes schon etwas Wertvolles so. Und mir zumindest hat das geholfen, in meinem Leben diese Erkenntnis oder der Glaube daran, auch weniger eifersüchtig zu sein. Trotzdem, wie du auch gesagt hast, ich finde das super, was du meintest mit dem, wer verbringt wie viel Zeit mit jemandem, auch da immer wieder auch klärende Gespräche reinzubringen und zu sagen, hey, aber wir sind schon noch verheiratet, ne? Und das sollte vielleicht auch irgendwie spürbar sein in unserem Alltag, in unserem Leben so. Genau. Und trotzdem, also sich dem anderen so krass zu verschreiben, dass man sagt, ich will, so Gott will, den Rest meines Lebens mit dir verbringen und gleichzeitig aber immer noch den Zuspruch Gottes tief im Herzen zu haben und zu sagen, ich liebe dich, ich bin mit dir verbunden, wir werden ein Fleisch, wie die Bibel sagt, und gleichzeitig aber immer noch zu verstehen, dass mein Wert macht es nicht zu 100% auch von dem anderen abhängig. Verstehst du das ein bisschen?
Ja, auf jeden Fall verstehe ich das. Und ich kann das auch durch ja, Erfahrungen in meinem Bekanntenkreis auch nachvollziehen. Also so dieses, man hat es sich halt anders vorgestellt, ne? Also so, du hast im Skript die Frage gestellt, warum fällt uns Loslassen manchmal so schwer? Und ich habe in meinem Bekanntenkreis eben auch ein paar, du weißt auch, wenn ich jetzt ins Detail gehe, über wen ich da spreche, aber ich möchte es gerne anonym halten, so, wo der Partner sich von der Partnerin trennt, die beiden haben schon ein Kind zusammen und ja, beide tragen da definitiv auch Schuld dran, dass diese Beziehung und Ehe gescheitert ist. Aber sie kann es nicht akzeptieren und macht ihm das Leben zur Hölle. So, also wirklich, wirklich zur Hölle, psychisch, Telefonterror und so weiter, wirklich überhaupt nichts Schönes. Und das geht, also es ist besser geworden, so seit der Trennung. Das ist jetzt 6 Jahre her. Aber sie wirkt ihm immer noch nach Möglichkeit eine rein, wenn es irgendwie geht, manipuliert ihr eigenes Umfeld, damit die auf gar keinen Fall seine Seite sehen oder akzeptieren können. Mhm. Und das, obwohl sie inzwischen selbst wieder verheiratet ist. Okay, also sie hat es nicht überwunden, dass er sich von ihr getrennt hat, obwohl die Schuld nicht bei ihm allein liegt, sondern auch sie bei sich selbst suchen müsste. Und das schafft sie nicht. Und da frage ich mich halt, frage ich mich halt wirklich, was kann da vielleicht auch der Glaube, weil sie ist eigentlich gläubig. Warum hält sie an dieser Enttäuschung? Und das ist völlig legitim, enttäuscht zu sein. So, gar keine Frage. Aber warum, selbst wenn sie jetzt, oder gerade wo sie schon auch eine neue Beziehung hat und sogar schon wieder verheiratet ist, warum hält sie an diesem Zorn, an dieser Enttäuschung fest, an diesem Schmerz so und, wie gesagt, manipuliert ihr Umfeld, wirkt ihm immer wieder eine rein und so weiter und ja, kann nicht vergeben, ist mein Eindruck. Und wir Christen sind tatsächlich häufig in unseren Paradedisziplinen, die man annehmen sollte, Nächstenliebe, Vergebung und so weiter, häufig leider echt nicht gut drin, so, manchmal sogar schlimmer als Menschen, die nicht glauben. Aber das nötige Wissen hätte sie, glaube ich, über den Glauben. Ja. So, und ich als Außenstehender muss da immer wieder daran denken, es müsste doch eigentlich im Interesse aller sein, Frieden in diese Situation, in dieses Geflecht, allein schon des Kindes wegen, zu bringen und dann auch frei in die Zukunft blicken zu können. Also der Schmerz darf gefühlt werden, den möchte ich nicht absprechen, aber daran festzuhalten und Groll weiter zu hegen und zu pflegen, das verstehe ich halt in dieser Situation nicht. Vor allem nicht nach so langer Zeit und eben auch schon, wie jetzt schon mehrfach gesagt, mit neuem Partner. Ja. So, und das, das sprengt meine Vorstellungskraft, warum Menschen so verkrampft an solchen negativen Gefühlen festhalten können.
Ja, da darf ich unseren lieben Martin Luther mal kurz ins Spiel bringen. Weil der hat, darum ging es auch in der Predigt jetzt am Sonntag, da ging es darum, dass die Sünde eine grundlegende Verkrümmung des Menschen auf sich selbst hin ist. Also finde ich eine unglaublich passende Sache. Und jetzt auch, also jetzt mal angenommen, die Bibel empfindet es als Sünde.
Kannst du das noch erklären? Also ja, ich habe den Satz noch nicht verstanden, muss ich sagen.
Ja, mache ich. Aber angenommen, das, was du jetzt beschrieben hast, ist insofern Sünde, als dass es dazu passt, was ich gerade gesagt habe, nämlich eine grundlegende Verkrümmung des Menschen auf sich sich selbst hin. Also das sich selbst im Fokus haben. Und im Prinzip beschreibst du ja auch einen Loop, also einen Kreislauf. Der Mensch, der so verkrümmt auf sich selbst, dass er sich eigentlich im Kreise selber dreht. Also so sehr verkrümmt, dass er der Mensch eigentlich ein Kreis ist und sich dadurch immer wieder um die eigenen Themen dreht, um die eigenen die eigene Liebe dreht, den eigenen Blick dreht. Wie bin ich eigentlich, bin ich was wert? Bin ich etwas nicht wert? Ich bin davon abhängig, dass andere Menschen mir das zusprechen oder. Und das fällt mir jetzt einfach nur dazu ein, was du gerade beschrieben hast, weil das ja genau so ein Kreislauf ist. Oder ich habe an die verstockten Herzen des Pharaos gedacht, den verkrümmten Blick auf sich selbst. Ich bin so verkrümmt, so wie in der Urgeschichte von Kain und Abel, auf mich selbst schauend verkrümmt, dass ich nicht aus mir selber rauskomme. Und da, genau, ich glaube, Menschen suchen nach Wegen daraus und ich glaube, manche Menschen suchen den Weg daraus durch Alkohol, durch Drogen, durch Gaming oder eben auch durch den anderen Menschen und sind dann umso mehr wieder auf sich selbst geschmissen, wenn dieses andere, auf das sie sich verlassen haben, wegfällt. Also ne, nochmal die Sünde als eine grundlegende Verkrümmung des Menschen auf sich selbst hin. Da geht es nicht um Pornografie, da geht es nicht um Alkohol, da geht es nicht darum, wie wir sprechen, da geht es nicht um Homosexualität, sondern die Verkrümmung des Menschen auf sich selbst in den Mittelpunkt nehmen mit seinen eigenen Problemen und so weiter und so fort. Und nochmal, deswegen liebe ich den Glauben so sehr und deswegen finde ich, für mich ganz persönlich einfach ist es so wichtig, dass wir den Glauben in die Welt tragen auf eine offene, liebevolle Art und Weise, weil ich zumindest für mich sage, dass es ist vollbracht von Jesus am Kreuz, sagt es, der Weg daraus ist vollbracht. Der Tempel, der Vorhang des Tempels ist zerrissen. Wir dürfen an jemanden glauben, der alles dafür getan hat, dass nicht mehr wir im Zentrum stehen, sondern eben das Kreuz, dass Jesus im Zentrum stehen kann und damit für mich immer auch der Blick auf den anderen. Nächstenliebe als eines der wichtigsten Prinzipien. Genau, deswegen, da musste ich gerade so dran denken und ich glaube einfach daran, um so ein bisschen mal zum Schluss zu kommen, dass wenn wir uns mit dem Glauben beschäftigen, dass das immer den Blick zum anderen hin weitet und eben den Blick von mir selber wegnimmt. Das heißt, bitte, ihr Lieben, ich hoffe, jetzt hört ihr schon Folge Nummer 34 von unserem Podcast. Ihr wisst, dass wir nicht damit meinen, dass ihr euch selber aufgebt, dass ihr keine eigenen Interessen mehr habt, dass ihr nicht auch Me-Time haben dürft. Das meint es eben nicht. Aber eben weg davon zu kommen, mich selber als den einzigen wahren Mittelpunkt von allem zu sehen und dadurch eben auch Besitzansprüche zu haben, weil ich meine, ich bin der Mittelpunkt, ich darf bestimmen, was Person XY macht, ich habe Besitzansprüche oder. Was denkt ihr dazu? Was sind eure Meinungen? Wie geht ihr mit Eifersucht um? Wie habt ihr Eifersucht in eurem eigenen Leben erlebt? Vielleicht auch gerade als Christinnen und Christen, aber natürlich auch als Nicht-Christinnen und Christen. Wie habt ihr Eifersucht in eurem Leben erlebt? Erlebt ihr das auch als eine Verkrümmung des Menschen auf sich selbst und als eigentlich einen Kreislauf, wo wir uns immer wieder nur um uns selbst drehen? Schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es gerne in unsere Streams, schreibt es gerne unter unsere YouTube-Videos. Wir sind regelmäßig online bei Twitch. Wir veröffentlichen Offline-Videos und allgemein auch unsere Streams immer wieder bei YouTube. Wir sind bei Instagram und eben auch beim Podcast Game mit am Start. Überall findet ihr unter Faith and Pixels und es würde mich wirklich sehr, sehr interessieren und sehr freuen, da ganz offen mit euch über dieses Thema Eifersucht und Grenzen akzeptieren ins Gespräch zu kommen und natürlich auch immer über Saros, über dieses wunderbare Spiel. Herzliche Einladung dazu. Robin, danke dir für diesen sehr ehrlichen Austausch. Ich hatte wirklich das Gefühl, wir hätten noch länger quatschen können, aber ich glaube, es ist genauso gut, dass wir jetzt hier einen Punkt oder einen Doppelpunkt setzen. Danke wie immer fürs ehrliche Erzählen auch aus deinem Leben und für diesen wunderbaren Podcast. Alles Gute euch. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sehr gerne und bis bald.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.